Sabine Rennefanz, Sven Schulze und Martin Greive, Sie alle sind jetzt unsere Gäste. Einen schönen guten Abend, freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Willkommen zu unserer Sendung, in der wir uns heute ein weiteres Mal mit einer Landtagswahl beschäftigen wollen, die, so viel ist jetzt schon klar, in wenigen Wochen das ganze Land beschäftigen wird. Es ist die Wahl in Sachsen-Anhalt, weshalb Sabine Rennefanz bei uns ist, die in Brandenburg aufgewachsen ist, die 15 Jahre alt war, als die Ostdeutschen damals die Mauer von der anderen Seite eingedrückt haben. Ja, die ist ja nicht einfach so gefallen. Die in einem vielgelobten Roman Eisenkinder, ich glaube 2013 erschienen, sehr eindrücklich beschreibt, wie sie plötzlich eine Welt vorfand, in der es keine Regeln mehr gab und wie, ich zitiere, große Limousinen mit westdeutschen Kennzeichen vorfuhren und Männer in Anzügen ausstiegen und grußlos an anderen Männern vorbeigingen, die Transparente hochhielten. 3000 Mann waren zu dem Zeitpunkt schon entlassen worden. Zitat Ende. Es sind diese Nachwehen der damaligen Zeit, die bis heute für Verwerfungen sorgen, weshalb Sie mit Blick auf Sven Schulze, dessen CDU seit sagenhaften 24 Jahren ununterbrochen in Sachsen-Anhalt regiert, sagt, man kann nur hoffen, dass Sven Schulze noch ein paar gute Ideen hat bis zur Wahl, sonst ist das Kind in den Brunnen gefallen. Herzlich willkommen, freue mich sehr. Ja, was sind das für Ideen, wollen wir Sven Schulze fragen, den amtierenden Ministerpräsidenten von Sachsen-Anhalt, der neulich sagte, dieses letzte halbe Jahr war sowas wie die Probezeit. Danach können die Menschen jetzt entscheiden, ob sie meinen Vertrag verlängern oder eben auch nicht. Egal, wer diese Wahl gewinnt, die Herausforderungen sind gigantisch. Der Schuldenberg von Sachsen-Anhalt ist es auch. Und die Frage ist, wie will er den demografischen Wandel in den Griff kriegen? Wie die Probleme im wichtigsten Industriezweig des Landes, in der Chemie? Es geht nicht nur, sagte er neulich, um jeden einzelnen Job in der Chemiebranche selber, sondern um die Arbeitsplätze, die da noch mit dranhängen in der Zulieferindustrie. 4 bis 5 Arbeitsplätze an jedem einzelnen Job in der Chemie. Trotzdem, oder vielleicht genau deshalb feiert er die Reformpläne aus Berlin. Herzlich willkommen, freue mich sehr. Ja, das Problem ist, das ist eine etwas einsame Feier, wenn man beispielsweise Martin Greive zuhört. Der feiert das nämlich nicht, Chefreporter bei den Kollegen vom Handelsblatt, der immer wieder viel beachtete Kommentare zu genau diesem Thema schreibt. Und der sagt, Achtung, diese Steuerreform, die jetzt kommen soll, verdient den Namen Steuerreform schlicht und ergreifend nicht. Das ist in Wahrheit eine einzige Mogelpackung. Schlimmer noch, mit dieser Reform macht die Koalition das Steuersystem sogar noch schlechter statt besser. Das ist hart und so gar nicht im Sinne des Kanzlers, der offenbar schon geahnt hat, dass Leute wie Martin Greive kommen würden und Typen wie ihn vorsichtshalber schon mal prophylaktisch einordnete. Wir hören mal kurz rein.
Kulturpessimisten, Untergangspropheten, Nöler, Nörgler, Empörte, Berufskritiker, wegtreten. Wir gehen mit Zuversicht und Optimismus an die Arbeit und wir bringen unser Land wieder auf Kurs.
So, das Gute ist, Martin Greive bringt diese Art von Tirade erst richtig auf Betriebstemperatur. So kenne ich ihn zumindest. Herzlich willkommen. Freue mich sehr. Schön, dass Sie bei uns sind. Ist so, oder?
Auf jeden Fall. Also wegtreten werde ich nicht. Und ich werde den Herrn Merz gut auf die Finger schauen.
Und er meinte offenbar Leute wie Sie und offenbar auch uns.
Ja, aber das liegt halt auch daran, dass es diese starke Kritik gibt, dass er eben die Versprechen, die er gegeben hat, zumindest bei der Steuerreform, nicht eingelöst hat. Mhm.
Frau Rennefanz, was ist das für ein Duell, das wir da gerade erleben? Was sind das für Kandidaten, die wir da gerade erleben? Was ist das für eine Atmosphäre in einem Wahlkampf, den man so eigentlich noch nicht gesehen hat?
Ja, das ist wirklich was ganz Neues, muss man sagen. Und die AfD liegt in den Umfragen vorne, weit vorne. Ne? Also ich glaube bei 41% in den letzten Umfragen, 40-41. Die CDU bei so Mitte 20, 26. Korrigieren Sie mich, wenn ich das gerade falsch wiedergebe. Ne? Genau, wir sehen es. Und Sven Schulze ist in der nicht ganz glücklichen Situation, dass er ja erst im Januar quasi Ministerpräsident geworden ist, vorher im Kabinett Haseloff. Wirtschaftsminister und da quasi so eine Aufholjagd jetzt in wirklich kürzester Zeit hinlegen muss.
Deswegen dieser Satz mit der Probezeit von einem halben Jahr. Ne?
Richtig, genau. Also da hat sicher der Rainer Haseloff ihm keinen Gefallen getan, aber das ist jetzt vorbei sozusagen. Und wir haben dieses Rennen und die AfD will eigentlich die absolute Mehrheit. Die wollen alleine regieren, hat Sigmund ja hier letzte Woche auch gesagt. Mhm. Und die Schwierigkeit der CDU ist quasi, wie kommt man da hinterher? Wie kann man eigene Punkte setzen? Und ich fand das ganz interessant inhaltlich, dass Sie am Anfang, Herr Schulze, ja sehr stark auch auf die Themen der AfD gesetzt haben. Also Migration, gegen Bürgergeldempfänger gesetzt haben. Also das fand ich schon interessant, dass Sie quasi die Themen der AfD aufgegriffen haben und denen damit auch so eine gewisse Legitimität verliehen haben. Und ich habe den Verdacht, also nur wenn ich die Umfragen mir anschaue, dass sich das jetzt leider nicht so richtig gut auszahlt.
Möchte ich Ihnen gerne widersprechen. Ich sehe es erstmal so, dass es keine reinen Themen nur von Parteien gibt. Und es ist mit Sicherheit auch ein Fehler aus meiner Sicht zumindest der CDU in den letzten Jahren war, dass man gesagt hat, mit diesem oder jenem Thema beschäftigen wir uns nicht so. Und das Thema Migration, das haben wir jetzt weitestgehend gelöst, was die Zugänge angeht. Wir haben in Sachsen-Anhalt jetzt wieder die Zahlen von 2012. Das heißt, dieses Thema ist kein Thema mehr für die AfD, was sie nutzen kann, um uns vorzuwerfen, wir machen dort schlechte Politik. Mhm. Und bei dem Thema Bürgergeldempfänger habe ich eines gesagt.
Entschuldigung, ganz kurz. Damit ist das Thema für Sie erledigt?
Nein, nicht erledigt, aber es ist nicht mehr auf dem Level, wo es die AfD gerne hätte. Wenn Sie sehen, wir haben 1.000 Zugänge im ersten Halbjahr. Das ist ähnlich wie 2012. Also solche Zahlen hatten wir lange nicht mehr. Mhm. Das heißt, die AfD kann jetzt nicht mehr sagen, hier kommt jeder nach Deutschland. So ist es nicht mehr. Mhm. So, und das Zweite will ich schon gerne noch erläutern. Bei dem Thema Bürgergeld, ich habe gesagt, ich möchte, dass in Sachsen-Anhalt jeder, der eine Leistung vom Staat bekommt, auch eine Gegenleistung bieten muss. Und das haben wir jetzt gemeinsam wieder eingeführt. Und wir haben es mit der Bundesagentur für Arbeit, mit den Handwerkskammern, mit dem Städte- und Gemeindebund. Ich möchte halt, dass jemand eine Leistung kriegt. Und es gibt viele bei uns, die eine Leistung kriegen und auch eine Gegenleistung bieten. Die alleinerziehende Mutter beispielsweise, die drei Kinder hat und trotzdem arbeiten geht. Die ist nicht gemeint. Aber es gibt auch mehrere 10.000, die arbeiten gehen könnten. Und wenn man denen beispielsweise eine gemeinnützige Arbeit anbietet, und sagt, das musst du bitte machen. Und wenn du es nicht machst, kriegst du eine Leistungskürzung. Finde ich das nicht falsch.
Aber das geht natürlich in dieselbe Richtung der Themen, die auch die AfD besetzt. Also Sozialstaat wird nur ausgenommen.
Das sind aber nur zwei Themen von vielen, ist ja nicht so, dass ich mich jetzt jeden Tag nur mit diesen Themen beschäftige. Ich habe viel mehr, können wir gerne auch noch drüber sprechen, bitte. Aber das sind Themen, die Bürger beschäftigen. Und darum habe ich mich gekümmert. Und ich bin nicht dazu angetreten, zu sagen, das könnte vielleicht bei Einzelnen Probleme bereiten. Ich muss mich und kümmere mich ums ganze Land und um alle Themen.
Herr Greibel, wie schauen Sie da drauf? Lass uns doch einmal kurz direkt bei dem Thema bleiben, weil es natürlich interessant ist. Das Thema Migration, nach dem, was Sie erleben, ganz eng verknüpft damit, ist ja eine ganz andere Frage. Fachkräftemangel. Wie erleben Sie das? Welche Rolle spielt das in Wahlkämpfen? Welche Rolle spielt das für die Zukunft von Sachsen-Anhalt? Darüber reden wir ja vor allen Dingen. Also wie bedrohlich ist das mit Blick auf die Wirtschaft von Sachsen-Anhalt, was da gerade passiert?
Also ohne Zuwanderung wird die Wirtschaft in Sachsen-Anhalt in den nächsten Jahren gar nicht funktionieren können. Sie sind heute schon, die ganzen Unternehmen heute schon in Sachsen-Anhalt sind wahnsinnig auf Zuwanderer aus Drittstaaten angewiesen. Die demografische Entwicklung von Sachsen-Anhalt ist relativ katastrophal, muss man sagen.
Es ist sagt Herr Sigmund auch übrigens.
Genau, es ist das älteste Bundesland.
Die 48,3 im Schnitt, ne? Älteste Bevölkerung Deutschlands. Ne?
Genau. Die Erwerbsbevölkerung ist deutlich kleiner als zum Beispiel in den westdeutschen Bundesländern. Sachsen-Anhalt hat zusätzlich noch das Problem, dass nur 83% der dort Erwerbstätigen in Sachsen-Anhalt selbst arbeiten. Die pendeln oft in andere Bundesländer. Ein großes Problem für Sachsen-Anhalt. Mhm. Und durch die weiter fortschreitende Alterung der Gesellschaft wird es nicht ohne Zuwanderung gehen in Sachsen-Anhalt. Es geht schon heute nicht ohne Zuwanderung, es wird nicht ohne Zuwanderung gehen. Und da kann die AfD natürlich jetzt das Thema wunderbar ausspielen und so tun, als wäre das kein Problem. Und man versucht, irgendwelche Rückkehrer aus dem Ausland nach Sachsen-Anhalt zurückzuholen. Das wird alles nicht funktionieren. Herr Schulze geht da schon mit seinem Programm in die richtige Richtung. Man braucht eine gezielte Fachkräfteeinwanderung, ohne die wird es nicht gehen. Aber das wird natürlich für ihn schwer durchzuhalten sein, weil natürlich es schon in Sachsen-Anhalt eine Stimmung gibt, dass sehr, sehr viele Menschen dort sehr, sehr skeptisch auf eine weitere Zuwanderung blicken.
Ja. Mhm. Wenn man sich die demografischen Daten mal anschaut, ne, Sie haben es eben gerade schon gesagt, Herr Greibel, mit 48,3 Jahren die älteste Bevölkerung Deutschlands, 2050 schon wird jeder Dritte in ihrem Land 65 oder älter sein. Herr Siegmund hat in der vergangenen Woche hier beschrieben, wie er Menschen dazu bringen wird, aus dem Ausland zurückzukehren. Er sagte, die haben so die Schnauze voll von Politik hier in diesem Land, deswegen sind die alle ausgewandert und sucht jetzt sozusagen Handwerker auf den Kanaren oder sowas in der Art und die wird er dann irgendwie dazu bringen, zurückzukehren. Ich weiß nicht, wie viele Klempner es auf den Kanarischen Inseln gibt, die Lust haben, nach Deutschland zurückzukehren. Aber es scheint mir nicht sozusagen die Lösung für das Problem zu sein. Die Frage ist, wie lösen Sie dieses Problem?
Also ich habe Herrn Siegmund ja auch erlebt. Ich habe die Sendung geschaut. Er hat ja genauso agiert wie im Landtag. Er hat keine Antworten auf die Fragen gegeben. Und wir brauchen gar nicht in die Zeit zu schauen, in die Sie gerade geschaut haben. Wir sollten uns mal anschauen, was im Moment passiert. Mhm. Wir haben in Sachsen-Anhalt 220.000 Menschen mit Migrationshintergrund von 2,2 Millionen, also etwa 10%. Aber wenn ich mir in die Ausbildungsberufe reingehe, dann haben wir teils schon 20-30% Menschen mit Migrationshintergrund, die in der Ausbildung sind. Also wenn Sie Gaststätte gehen zum Beispiel oder Hotellerie, da sind das locker mal 30%. In den medizinischen Berufen, im Bereich Krankenschwester, Ärzte und so weiter. Das heißt, schon heute hätten wir ein massives Problem, wenn dieses Land ein Image bekommt, dass Menschen, die keinen deutschen Pass haben, hier nicht willkommen sind. Und ich sage das ganz klar, ich habe das als Wirtschaftsminister schon gemacht und ich werde das auch im Wahlkampf, auch wenn es schwer ist, immer verteidigen. Wir brauchen einen Zuzug in den Arbeitsmarkt, nicht ins Sozialsystem, das haben wir gestoppt, aber in den Arbeitsmarkt hinein. Wenn wir das nicht hinbekommen, dann hat Sachsen-Anhalt ein maximales Problem und dann werden viele auch deutsche Arbeitsplätze gefährdet sein, weil wir ohne die wir im Zuzug brauchen, viele Unternehmen nicht mehr aufrechterhalten
können. Ich bin neulich über eine Formulierung von Ihnen gestoßen, haben Sie gesagt, wir brauchen jetzt den richtigen Zuzug.
Ja.
Das heißt, vorher war der falsch?
Wir haben im Vorfeld in den letzten Jahren viele Menschen zu uns bekommen, die halt dann nicht für den Arbeitsmarkt geeignet waren, die ins Sozialsystem auch eingewandert sind. Ich habe das sehr kritisiert, im Übrigen, was Frau Baas gesagt hat, natürlich gab es eine Zuwanderung ins Sozialsystem. Aber ich habe Ihnen ja gerade auch die Zahlen genannt.
Ihre CDU war ja Teil davon.
Ja, und es war ein Fehler. Es hätte so nie passieren dürfen. Und es darf doch nicht.
Wie ist zu erklären, dass Deutschland in den vergangenen Jahren, gab vor einiger Zeit mal eine große Geschichte im Wall Street Journal, das ist eine der wichtigsten Zeitungen der Welt, und die haben das sich näher angeschaut und sagten, Deutschland hat ein Paradoxon wirklich hingelegt, Rekordzuwanderung und trotzdem Fachkräftemangel.
Ja.
Das hat also mit anderen Worten überhaupt nicht funktioniert. Wie ist das zu erklären?
Weil es eine falsche Denkweise ist, zu glauben, dass jeder, der aus Fluchtgründen hierher kommt, sofort auch dem Arbeitsmarkt zur Verfügung steht. Wir haben es erlebt, das ist nicht so. Und das ist ein Punkt, wo Sie ja eben gerade auch sagten.
Aber warum ist das so, Herr Schulze, warum ist das so?
Das hängt aus meiner Sicht damit zusammen, dass die Gründe der Flucht oder die Gründe, hierher zu kommen, nicht die sind, in den Arbeitsmarkt zu gehen, sondern erstmal zu fliehen.
Das stimmt nicht.
Doch, das ist schon...
Das stimmt nicht.
Das sehe ich etwas anders.
Was macht Sie da so sicher, dass das anders
ist? Weil die Zahlen uns zeigen. Ich sag mal, es kommt natürlich noch das deutsche System dazu, dass es unheimlich schwer war, für die ins Arbeitsleben reinzukommen. Ich halte das auch für falsch. Man muss ja auch Fehler korrigieren, dass man erst gesagt hat, die müssen unendlich viele Sprachkurse machen, die müssen erst eine Qualifikation nachweisen.
Da kommen wir der Sache näher. Warum korrigiert man so etwas nicht? Die CDU regiert seit 24 Jahren in Sachsen-Anhalt. Sie hatten 16.
Ja gut, aber das ist jetzt wirklich kein Thema, was wir in Sachsen-Anhalt alleine korrigieren können. Das ist eine Bundesthematik.
Ist eine Bundesthematik, aber...
Wo wir einen Anteil mit Sicherheit dran haben, über den Bundesrat und so weiter, aber hier kann Sachsen-Anhalt nicht einfach die Regeln ändern, die es in Deutschland gibt. Also da müssen wir uns auch an die Regeln halten, aber...
Wissen Sie, was das Interessante ist? Wir waren vor anderthalb Jahren unterwegs für eine größere Reportage zum Thema Migration. Gibt's auch immer noch in der ZDF-Mediathek. Lohnt sich anzuschauen. Ich hatte auch so die Idee im Kopf, da sind Leute, die davon träumen, nach Deutschland einzuwandern, weil dort gibt es gute Sozialleistungen. Ja. Ich habe keinen einzigen Menschen, weder in Syrien noch im Senegal noch anderswo getroffen, der mir jemals diesen Satz gesagt hätte. Sondern der Satz war immer, ich will nach Europa, um dort zu arbeiten. Und ich habe mich immer gefragt, was passiert dann? Was passiert dann mit diesen Leuten? An welcher Stelle versagt offensichtlich das System so sehr, dass wir dann aus Menschen, die die Idee haben zu arbeiten, am Ende Leute machen, die im Sozialsystem hängen bleiben? Das ist doch etwas Systemisches.
Ja, es ist aber auch nicht von Anfang an so gewollt gewesen. Also Sie wissen auch, es gibt Gerichtsurteile, die gesagt haben, dass Menschen mit Migrationshintergrund, die aus Fluchtgründen hierher kommen, ähnlich behandelt werden müssen, auch von den Leistungen her, wie Menschen, die ja schon länger gelebt haben. Sie kennen auch die Zahlen, dass bei uns von den ukrainischen Flüchtlingen weit weniger arbeiten prozentual als in unseren Nachbarländern drumherum.
Richtig, warum ist das so?
Ja, das ist schon ein Problem.
Jeder Zweite im Bürgergeld hat keinen deutschen Pass.
Genau. So, und das
darf. Wir geben allein für drei Gruppen, für Ukrainer, weil Sie das gerade ansprechen, für Syrer und Afghanen ungefähr 13,3 Milliarden aus jedes Jahr, wenn man die Kindergeldzahlungen dazu rechnet. Das Arbeitsamt, nicht ich, sagt, ungefähr 65-70% dieser Leute könnten arbeiten. Ja, genau, aber sie tun es nicht.
Ja, stopp, aber genau das gehe ich ja jetzt an. Und da können wir jetzt was ändern.
Aber warum erst jetzt? Weil, jetzt steht die AfD bei 42%.
Weil seit 1. Juli haben sich die Regeln auch geändert, was Sanktionen angeht. Das ist das eine, weil wir haben genügend, die arbeiten könnten, die aber nicht arbeiten wollen, weil sie sagen, das, was mir der Staat gibt, übrigens nicht nur Menschen mit Migrationshintergrund, auch genügend Menschen, die hier geboren sind, habe ich bei uns in Sachsen-Anhalt genau wie in jedem anderen Bundesland. Nur wir können es jetzt angehen. Wir haben die Bürgerarbeit bei uns wieder eingeführt, die wir mal vor vielen Jahren hatten, die dann abgeschafft wurde, weil der Bund es nicht weiter unterstützt hat. Und jetzt sind wir das erste Bundesland, was das wieder macht. Das ist genau das Thema, wo ich sage, jemand, der eine Leistung bekommt, muss auch eine Gegenleistung bieten.
Ich würde gerne auch noch ein bisschen einhaken, weil so ganz so negativ ist es ja nicht. Also zum Beispiel bei den Syrern haben wir inzwischen eigentlich eine ganz gute Bilanz, also von denen, die 2015 gekommen sind. Da ist ein Großteil bei den Männern, bei den Frauen nicht so, aber bei den Männern ist ein Großteil in Erwerbstätigkeit höher als bei deutschen Männern. Aber es dauert, es hat halt
Frau Rennefanz, müssen wir bitte das ganze Bild zeichnen. Ein Großteil dieser Erwerbstätigkeit sind Aufstocker.
Ja,
aber die hängen immer noch im Sozialsystem.
Ja,
das ist bilanziell für Deutschland im Saldo nicht positiv.
Also das weiß ich jetzt nicht, ob das ein Großteil dann auch Aufstocker sind. Aber das ist ja immerhin der Weg dahin. Ne? Aber unser System ist natürlich schlecht gewesen, klar. Und wir haben Sie haben völlig recht, wir haben viel zu lange gewartet, bis die Leute dann wirklich in Arbeit kamen, haben immer gesagt, die müssen 1, 2, 3 Sprachkurse haben. Ja. Das war ein Fehler, aber da hat man ja jetzt auch gegengesteuert.
Finde ich nicht. Ich habe neulich ein interessantes Interview gelesen mit Lolita Deribiana. Das ist eine junge Frau aus Russland, die vor 5 Jahren für ein Masterstudium von Russland nach Deutschland gezogen ist. Die arbeitet heute als Dozentin für Deutsch und Zweitsprachen in Hannover und leitet genau solche Integrationskurse. Und die sagt, Zitat, in meiner Erfahrung sind ungefähr 40-50% der Kursteilnehmer zwar physisch anwesend, aber ihnen fehlt jede Motivation. Und dann beschreibt sie, dass einige sehr schnell verstehen, dass es möglich ist, zum Kurs zu gehen, die Teilnahme quittiert zu bekommen und sofort wieder nach Hause zu gehen, ohne Konsequenzen fürchten zu müssen. Ja. Und dann beschreibt sie, dass jeder Teilnehmer ungefähr 30% der Kurszeit fehlen darf, ohne dass irgendetwas passiert. Und sie sagt, mehr passiert prinzipiell nicht. Erst bei ganz langen Fehlzeiten fragt das Jobcenter dann mal nach. Der Kurs wird aber weiter finanziert. Die Wohnung wird weiter bezahlt. Und sie sagt, und wer die Prüfung nicht besteht, hat kein Problem. Der kriegt einfach einen neuen Kurs angeboten und sagt, und so können Menschen unzählige Monate in Integrationskursen verbringen, alle Jobangebote ablehnen, ohne auch nur einen Schritt aus dem eigenen Kreis herauszuwagen. Und sie sagt, das ist so bitter mit Blick auf Deutschland, weil es natürlich auch viele gibt. Sie sagt, ungefähr jeder 30-40% sind so. Und das überdeckt dann die Erfolge derer, die unbedingt was wollen. Sie sagt, genau, die gibt es auch. Aber es sind zu viele, die offenbar sich nicht wirklich anstrengend und bereit sind, sich wirklich anzustrengen. Und ich frage mich wirklich, auch als Bürger dieses Landes, wenn wir doch immer beklagen, dass mehr gearbeitet werden muss, dass Leistungsbereitschaft zählt. Warum ändern Sie das nicht?
Wir ändern es ja gerade. Wir haben es ja gerade in Sachsen-Anhalt geändert. Die Problematik ist ja die gewesen, du hast keine Sanktionsmechanismen gehabt. Das heißt, wenn du jemanden einen Job angeboten hast und wie sie es gerade beschrieben haben, der hat es nicht angenommen, dann gab es keine Sanktionen. Das hat die Bundesregierung jetzt geändert zum 1. Juli. Und ich habe gesagt, wenn es die ändern, dann müssen wir aber auch als Bundesländer was dafür tun. Wir kümmern uns jetzt sukzessive mit den Landkreisen zusammen, dass wir genau diese Menschen auch in Arbeit bringen. Und wenn wir keinen, das wird da immer gesagt, Herr Schulze, vor Ort hier in dem Ort, wo ich wohne, gibt es keine Arbeit. Ich sage, dann gibt es vielleicht eine gemeinnützige Arbeit. Aber wenn derjenige das nicht nimmt, und das geht mir nicht nur um Menschen mit
Migrationen. Aber verstehen Sie, dass Sie da ein Glaubwürdigkeitsproblem haben?
Ich kann es doch aber erst jetzt machen. Ich bin jetzt Ministerpräsident. Das war einer der Punkte, die wollte ich vor der Sommerpause noch erledigt haben. Das haben wir jetzt erledigt.
Das ganze Thema ist alt.
Ich sage Ihnen, nein, aber ich konnte es doch jetzt erst angehen. Ich habe jetzt die Möglichkeit als Ministerpräsident. Erstens. Das Zweite ist, ich wollte mir nicht Vorwürfe machen lassen, das machst du wegen der Wahl. Das mache ich, weil es wichtig war. Wir haben ja noch ein paar andere Sachen auch gemacht. Aber es gibt jetzt die Möglichkeit. Und ich hoffe, dass andere Bundesländer dem Beispiel aus Sachsen-Anhalt folgen. Die Bundesagentur für Arbeit, die war glücklich und war sehr dankbar, dass wir von weglaufen jetzt. Ich habe das mit den Vertretern dort genau besprochen. Und wir können ein Beispiel sein, wie das zukünftig auch anders läuft.
Trotzdem haben Sie das Problem, dass Sie politisch jetzt die Leute davon überzeugen müssen, dass das ansteht, was Herr Greive gerade gesagt hat. Sie werden weiterhin Zuwanderung brauchen.
Ja.
Und das Klima ist so vergiftet, wie es jetzt gerade ist, weil man die Dinge so lange hat schleifen lassen.
Aber
das, was ich gerade als Beispiel genannt habe, ist ja nur ein kleines Beispiel dafür, was so schief läuft.
Schauen Sie, ich bin jetzt gerade auf meiner Sommertour. Wir haben bei uns schon parlamentarische Sommerpause. Die ist etwas eher bei uns, weil die Schulferien sehr früh angefangen haben. Ich bin jeden Tag aktuell mit Unternehmern im Gespräch. Und kaum einer, eigentlich die meisten, sagen mir, Herr Schulze, wir brauchen dieses Thema Zuwanderung in den Arbeitsmarkt. Die zeigen mir ihre Beispiele. Da sind Menschen aus Syrien dabei, aus der Ukraine hatte ich gestern welche, aus dem europäischen Ausland immer weniger, weil das eigentlich
das Reservoir ist erschöpft.
So, und die erklären mir in jedem Beispiel, ich kenne es ja aus meiner eigenen beruflichen Tätigkeit auch, dass wir ohne die nicht auskommen. Und im Moment ist es in Sachsen-Anhalt so, dass für zwei Menschen, die aus dem Arbeitsmarkt ausscheiden, weil sie in Rente gehen, nur einer aus Sachsen-Anhalt nachkommt. Und wer dieses Problem nicht versteht, der spielt mit unserer Zukunft. Und deswegen ärgert es mich nicht nur, sondern deswegen sehe ich es ja auch, dass wir dagegenhalten müssen, wenn die AfD jetzt so tut, als könnten wir den Zahnarzt aus Baden-Württemberg, der irgendwann in die Schweiz ausgereist ist, dort seine Praxis hat, jetzt auf einmal nach Sachsen-Anhalt holen. Das ist doch Quatsch. Das
funktioniert
doch nicht.
Was haben Sie denn konkret für ein Programm, um die AfD setzt ja sozusagen darauf, dass die Leute in Zukunft mehr Kinder kriegen.
Ja, dann sind die in 16 oder 18 Jahren stehen die zur Verfügung. Und ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass
die. Aber die Menschen haben zumindest ein konkretes Programm. Ja, die sagen, es gibt ein Babybegrüßungsgeld von, ich glaube, 2.000 Euro. 4.000 Euro, so, wissen zwar nicht, wie sie es bezahlen sollen, aber sie versprechen es erst mal. Dann gibt es ab Geburt für jedes Kind monatlich 50 Euro, für das erste, für das zweitgeborene 150 Euro, für jedes weitere Kind 250 Euro, Kindergärten, Krippen, alles kostenfrei, super Essen, versprechen die auch, also muss hohe Qualität haben, von der Krippe bis zur Schule und so weiter. Was sind die Vorschläge der CDU?
Der Realismus muss einkehren. Das, was wir erreichen müssen in Sachsen-Anhalt.
Ist Realismus die Übersetzung von wir haben nichts?
Der Realismus ist der, dass mein Ziel ist, das ist nicht so ambitioniert, wie die es sagen, mein Ziel ist, dass ich im ländlichen Raum die Kindergärten, die Kinderkrippen erhalten kann. Wir hatten im letzten Jahr 12.000 Geburten in Sachsen-Anhalt. Wir hatten 1990 mal 32.000 Geburten.
Ja, ist richtig.
So, das heißt,
müssen Sie mal klar machen.
Das ist eine Riesenanstrengung.
Nochmal die Zahl.
Genau, ein Drittel nur noch.
Weil es so nebenbei geht. Also 1990, über 30.000 Geburten. Im vergangenen Jahr 12.000, knapp 12.000.
Ja, so ist es. Genau. Und da kann man
das
doch
heißt, da muss man doch was tun.
Ja, aber jetzt geht es erstmal darum, dass ich, stellen Sie sich vor, Sie sind ein Dorf, wo Sie vorher 10 Kinder hatten, die in die Krippe kamen und dann sind es vielleicht nur noch 2 oder 3.
Der Punkt ist, der Punkt ist, Herr Schulze, Sie, nicht Sie persönlich, aber Ihre CDU regiert seit 24 Jahren. Sie haben Ihr demografisches Pensum voll erfüllt, okay. Aber seit 24 Jahren regiert die CDU und ist offenbar nicht in der Lage, den Optimismus zu verströmen, der dazu führt, dass Menschen Kinder kriegen. Das ist doch der Punkt.
Aber die Situation, die ist ja nicht nur in Sachsen-Anhalt, wo die CDU regiert, die haben wir in ganz Europa im Übrigen. Ja, das ist nicht so, dass es jetzt ein eigenes deutsches Problem ist. Fakt ist eins, und da gebe ich Ihnen recht, ich bin ja selber zum ersten Mal wieder Ministerpräsident mit schulpflichtigen Kindern. Und ich habe da sicherlich einen anderen Blick drauf, als hätte ich keine schulpflichtigen Kinder. Mhm. Dass das für mich eine sehr hohe Priorität hat. Das Thema Schule, das Thema Kindergärten. Und Sie haben in der letzten Woche mit Herrn Siegmund ja über den Haushalt gesprochen. Sie wissen, wie schwierig die Lage bei uns ist. Und deswegen kann ich hier und verspreche hier im Fernsehen nichts, was ich nicht halten kann. Was ich aber zusage ist...
Aber haben Sie ein Konzept? Das ist doch die Frage.
Natürlich haben wir ein Konzept.
Was ist das Konzept?
Das Konzept, gehen wir mal ein Stück weiter in die Schulen.
Darf ich mal zitieren aus Ihrem Programm?
Ja, gerne.
Wir setzen uns für eine Politik ein, die Familien stärkt.
Ja.
So. Eltern sollen frei entscheiden können, wie sie Familienleben gestalten und dabei verlässliche Unterstützung zählen können. Wir wollen auf Landesebene die Rahmenbedingungen so gestalten, dass junge Menschen sich für Kinder entscheiden können. Okay, was heißt das?
Das heißt zum Beispiel,
die flächendeckende, qualitativ hochwertige, bezahlbare Kinderbetreuung bleibt dabei ein zentrales Anliegen.
Genau.
Ja gut, ein Anliegen kann man ja haben, aber dann muss man es bitte auch mal durchziehen.
Das machen wir. Schauen Sie, das Wichtigste für uns ist, dass wir die Kindergärten haben, damit Frauen und Männer arbeiten können. Ich möchte nicht, dass die Frauen, das sind doch in der Regel Frauen, die zu Hause bleiben müssen, weil sie keine Kinderbetreuung haben. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt bei uns in Ostdeutschland und in Sachsen-Anhalt vornweg. Bei uns sind 98% der Kinder, bevor sie in die Schule gehen, im Kindergarten. Das ist auch wichtig in der Vorschule, bevor sie in die Schule geht, dass sie den Kindergarten besuchen. Aber das aufrechtzuerhalten, das ist erstmal eine Aufgabe, die wir leisten müssen.
Also Sie wollen den Status quo erhalten, das ist das, was Sie wollen.
Das ist ein Punkt, aber das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir müssen doch realistisch sprechen. Schauen Sie sich mal die Situation.
Ich finde es ja gut, dass Sie ehrlich sind. Aber Sie sagen, was Sie gerade übersetzt sagen, ist, wir haben keinen Plan, außer dem Plan, alles im Grunde so zu lassen, wie es ist.
Das stimmt, Herr Lanz, das stimmt wirklich so nicht.
Wie lesen die Kollegen das, Herr Greibel?
Also mir ging es auch so, dass ich beim Lesen des Wahlprogramms der CDU gedacht habe, das ist zum Teil wenig greifbar. Nehmen wir jetzt mal die gezielte Fachkräfteanwerbung, das klingt erst mal gut. Ich frage mich halt, wie will man das hinbekommen, wenn heute schon die Hauptgeschäftsführer der Unternehmen in Sachsen-Anhalt sagen, der AfD-Effekt ist längst da. In den AfD-Hochburgen haben wir immense Probleme, Fachkräfte aus dem Ausland anzuwerben, weil die nicht in einem Land leben möchten, wo die AfD vielleicht die nächste Regierung stellt. Da wäre die erste Frage, wie soll deine Fachkräfteanwerbung funktionieren? Beim Bildungssystem ging es mir ein bisschen ähnlich. Bei fast allen öffentlichen Investitionen liegt Sachsen-Anhalt sehr, sehr stark unter dem Bundesschnitt. Und bei Bildung ist es anders. Da geben sie relativ viel Geld für aus, was erstmal per se gut ist. Gleichzeitig ist der Output, also dass da an Lernkompetenzen rauskommt der Schüler, ungefähr Durchschnitt. Das heißt, sie nehmen relativ viel Geld in die Hand und es kommt relativ wenig dabei raus. Und da würde mich zum Beispiel auch interessieren, wie sie das wirklich verbessern wollen. Und das ist ja auch gerade für Fachkräfte, die nach Sachsen-Anhalt kommen sollen, für junge Familien, die sich dort niederlassen sollen, total essentiell, dass es dort ein sehr, sehr gutes Bildungssystem gibt.
Also ich würde gerne auch, Sie dürfen sofort, Herr Schulz, erst noch die Einschätzung von Frau Rennefanz.
Naja, ich bin mir auch ein bisschen unsicher, also weil wir das vorhin besprochen hatten mit den, also wenn jetzt Bürgergeldempfänger plötzlich den Friedhof haken, dass das jetzt so der Knaller ist, der die Leute nach Sachsen-Anhalt bringt.
Nein, so ist doch gar nicht, das ist nicht der Grund, aber, das will ich gar nicht deshalb.
Aber weil Sie das ja also wichtig, aber das mit den Frauen, das finde ich auch total wichtig und da ist mir auch im Wahlprogramm aufgefallen, dass Sie da auch wieder sagen, ja, wir wollen keine ideologische Schulbildung. Das ist auch wieder so ein bisschen in die Richtung Ideologie, ja, das will die AfD auch nicht. Die sind sogar noch härter. Warum sind sie eigentlich nicht viel offensiver mit den Errungenschaften der Frauen im Osten und sagen, hier, ihr kommt hier mit dem Herrn Riedenschreiber aus dem Westen, der euch das Programm geschrieben hat, der macht einen totalen Retrofeminismus, alle sollen Tradwives werden sozusagen.
Jetzt mit Blick auf die AfD.
Genau, mit Blick auf die AfD.
Das Mastermind sozusagen hinter dem Programm.
Genau, das Mastermind hinter Herrn Siegmund sozusagen. Und dass man mehr in den Konflikt geht und auch sagt, hey, also in so eine Rückwärtsbewegung wollen wir eigentlich nicht.
Da würde ich dann darauf antworten, wenn es erlaubt ist. Ja. In einem Wahlprogramm schreibe ich ja nicht eine Reaktion auf die AfD, sondern da schreibe ich meine Themen rein. Aber wo Sie recht haben, das Frauenbild der AfD ist ein Bild Frau zurück an den Herd. Die wollen ganz klar, die sagen, sie wollen die Pflicht.
Zurück an den Herd?
Die wollen die Schulpflicht abschaffen. So, wer kümmert sich denn zu Hause um die Kinder?
Ist das wirklich so, das Ding mit der Schulpflicht? Ich schaue gerade zu Sabine Rennefanz, Frau Rennefanz. Sie haben sich neulich dazu geäußert.
Na, die Schulpflicht ist jetzt
ehrlich
gesagt.
Ich habe sie so verstanden, dass sie sich ärgern über diesen Talking Point, wie man neudeutsch sagt. Immer wird dieses Thema mit der Schulpflicht hochgezogen. AfD angeblich vorantreibt. Ja. Und Sie sagen, Leute, guckt doch mal bitte genau hin. Das ist doch nicht das Thema, um das es geht.
Ja, das ist, glaube ich, ehrlich gesagt ein Nebenthema, weil von den wenigen Kindern, die da in Sachsen-Anhalt noch sind, ich glaube jetzt nicht, dass es so massenhafte Abmeldungen von den öffentlichen Schulen gibt. Das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Ich würde noch kurz den Punkt, was mich aber an diesem Programm der AfD, wo es ja wirklich, also Familie ist das allererste Thema bei der AfD. Das ist schon, also die machen Kulturkampf, ja. Mhm. Und eben
was heißt Kulturkampf?
Dieser Druck auf die Frauen, Kinder zu bekommen, die leichte Verschärfung beim Abtreibungsrecht, die da zumindest ins Gespräch gebracht wird. Und auch diese Vorstellung von traditionelle Familie, nur Mann, Vater, Mutter, Kind sozusagen. Da sagt er selbst alles Weile. Ja. Das ist nicht die Realität, in der ich lebe. Und also einfach den Ton, wenn man das so liest, finde ich schon so, macht mir jetzt als berufstätige Mutter, machte mir das Angst, muss ich sagen.
Ja, aber nicht nur Ihnen. Wissen Sie, wie oft mich Frauen ansprechen? Die AfD hat dieses alte, dunkle Bild von Deutschland. Dieses Frauenbild, was die AfD vermittelt. Sie haben es ja richtig gesagt, selbst die Alice Weidel, die ja viel steuert in Sachsen-Anhalt. Der Ulrich Siegmund ist eine Marionette von ihr, macht das, was sie sagt. Selbst die sagt aber das, was die AfD da aufgeschrieben hat, das ist auch nicht mein Frauenbild, sagt selbst Alice Weidel.
Ist auch schwer, so, wenn also, Alice Weidel sagen würde, ich lebe an traditionelles Familienbild.
Jetzt reden wir ja schon wieder permanent über die AfD.
Ja, aber das machen Sie gerade.
Für mich ist es wichtig.
Mich interessiert ehrlich gesagt überhaupt nicht, was die anderen da sagen und was das für eine dunkle Zeit. Danach habe ich doch gefragt, was ist Ihr Plan? Weil, also natürlich kann man das so beschreiben, wie es Frau Rennefanz macht, und da hat sie natürlich auch recht. Natürlich ist das Teil von Kulturkampf und das ist auch etwas, was man weltweit so sieht, diese Zuspitzung. Und Sie haben ja nicht umsonst den Begriff Tradwives in die Runde geworfen, was man vor allen Dingen aus den Vereinigten Staaten kennt, ja, dieses antiquierte Familienbild. Ich habe neulich einen Vertreter dieser Manosphere in Florida getroffen und sagte dann zu ihm, also ihr wollt offensichtlich zurück in die 50er Jahre. Und er sagte zu mir, Antwort, ja, ist richtig, aber in die 1850er Jahre. Das war sozusagen seine Idee. Frauen sollten auch nicht wählen gehen und all diese Dinge. Also das ist es auch.
Lassen Sie uns doch mal reden, was wir machen.
Genau. Aber zu sagen, wir haben da ein demografisches Problem und wir müssen junge Familien unterstützen und wir müssen ein Klima schaffen, vielleicht formuliert man so, in dem Menschen wieder sich zutrauen, Kinder zu kriegen, Familie zu gründen, mit anderen Worten optimistisch in die Zukunft zu gucken, das ist doch eine Riesenaufgabe für Politik.
Selbstverständlich, und das ist ja auch nicht falsch. Nur jetzt kommt der erste Punkt. Ich will gleich bitte noch mal auch sagen, was wir machen. Aber einen Punkt muss man auch sagen. Selbst wenn es so wäre, dass die Frauen in Sachsen-Anhalt auf einmal ganz viele Kinder kriegen, dann stehen die dem Arbeitsmarkt in 16, 18 oder 20 Jahren zur Verfügung. Das hilft uns aktuell überhaupt nicht. So, jetzt ein Punkt, was wir machen. Für mich ist es wichtig, ich habe ja selber gesagt, bin Vater von 3 Kindern, mein Ältester hat jetzt nach der 10. Klasse die Schule beendet. Und wir haben jetzt eingeführt, dass wir mehr Praxis in die Schulen reinkriegen. Das heißt, gerade in Schulen, wo Kinder nicht das Abitur machen wollen, wo sie später eine Ausbildung machen wollen, werden sie zukünftig, das haben wir in Modellprojekten jetzt gut gemacht, wir werden das auf ganz Sachsen-Anhalt jetzt ausrollen, werden wir viel mehr die Möglichkeit haben, dass die Kinder in Unternehmen reingehen. 4 Tage Schule, 1 Tag im Unternehmen. Funktioniert hervorragend. Von der Förderschule angefangen, wo Kinder sind, denen es echt schwerfällt, später ins Berufsleben zu starten. Und das Zweite ist, ich kann den Unternehmen vor Ort, selbst in den Dörfern, die Möglichkeit geben, in die Schulen reinzugehen, für ihren Schreinerberuf, für ihren als Fleischer, als Dachdecker, was auch immer, zu werben. Und überall, ich hätte es nicht gedacht, überall, wo wir das jetzt gemacht haben, an 60 Schulen schon in Sachsen-Anhalt, habe ich eine sehr positive Rückmeldung. So, und das haben wir jetzt vereinbart, auch schriftlich fixiert, dass wir das jetzt auf ganz Sachsen-Anhalt ausrollen. Das ist eine Möglichkeit, um die Kinder, die wir haben, auch direkt in den Job reinzubringen und den Unternehmen zu helfen. Das hilft noch nicht, dass wir mehr Kinder haben. Aber
Sie müssen dafür sorgen, dass
die Sachsen-Anhalt nicht verlassen.
Wie in den 2000er Jahren und davor, dass die Leute reinweisen.
Aber das sind die Punkte, weil Herr Lanz ja zu Recht gefragt hat, was machen wir? Das haben wir gemacht, das haben wir jetzt umgesetzt. Das sind für mich ganz wichtige Bausteine meiner Idee für Sachsen-Anhalt und für Sachsen-Anhalts Zukunft.
Herr Greif, überzeugt Sie?
Es geht so. Also natürlich sind so Praxiserfahrungen...
Schon gleich wieder Friedrich Merz raus, ja?
Praxiserfahrungen sinnvoll, ich will das gar nicht schlecht reden. Aber ich glaube, dazu braucht es noch ein bisschen mehr. Also es gibt ja eine relativ hohe Schulabbrecherquote in Sachsen-Anhalt, 12,5%. Da sagen Sie, das sind eher so statistische Effekte. Wenn man mit dem Handwerk vor Ort redet, sagen die schon, es fehlen uns auch einfach die Absolventen aus den Schulen. Es gibt bei der Beschäftigung relativ viele wenige Akademiker, die eine akademische Ausbildung haben. Das ist der niedrigste Wert auch in ganz Deutschland. Ich will Sie nicht mit zu vielen Zahlen um die Ohren werfen. Aber in all diesen bundesweiten Rankings liegt Sachsen-Anhalt immer quasi auf dem letzten Platz oder auf einem der letzten Plätze. Und da müssen Sie, glaube ich, sehr, sehr ran. Also Sie müssen vor allem auch das Qualifizierungsniveau der Arbeitnehmer in Sachsen-Anhalt deutlich nach oben bringen, weil sonst werden Sie die Wirtschaft in Ihrem Bundesland kaum wirklich nach vorne schieben.
Darf ich zwei Ergänzungen? Einmal, Sie haben recht mit der Statistik. Das liegt aber auch daran, weil bei uns Förderschüler keinen direkten Abschluss kriegen. Das ist in anderen Bundesländern anders. Deswegen ist die Statistik für uns auch negativer. Zweiter Punkt, das habe ich noch als Wirtschaftsminister gemacht. Wir geben bei uns Praktika-Prämien aus. Das heißt, Schüler, die jetzt in den Sommerferien ins Praktikum gehen, kriegen bei uns 120 Euro pro Woche vom Land bezahlt, wenn sie freiwillig ein Praktikum machen, im Handwerk beispielsweise, in der Landwirtschaft. Und wir hatten Jahre in den letzten Jahren, ich habe jetzt die aktuelle Statistik nicht vor Augen, da haben circa ein Drittel bis zu einem Drittel derer, die dieses Praktikum gemacht haben, später in dem Betrieb einen Ausbildungsvertrag unterschrieben. Haben wir mit der Handwerkskammer aufgelegt. Viele Bundesländer fragen, wie machen wir das? Das heißt, wir geben schon richtig Gas da, wo wir es machen können. Das hilft uns aber bei der grundsätzlichen Frage noch nicht vollumfänglich, dass wir zu wenig Menschen haben für den Arbeitsmarkt, gerade in den nächsten Jahren, wo viele ausscheiden.
Darf ich noch mal das Thema nur kurz abzuschließen, Frau Rennefanz, die AfD, ne, geht da noch mal deutlich weiter, weil ganz konkret verspricht unter anderem eine kostenfreie Meisterausbildung, eine Meisterprämie bis zu 2.500 Euro bei Abschluss vor dem 25. Lebensjahr, einen Führerscheinzuschuss für Auszubildende in Höhe von 1.500 Euro, Prämien für Auszubildende mit überdurchschnittlich guten Zeugnissen und. Und eine Senkung, auch interessant, der Grunderwerbsteuer auf 2,5% von aktuell 5%. Das ist handfest. Das ist ganz konkret.
Darf ich mal gegenlegen?
Ja, bitte.
Bei den ganzen Punkten, die ich Ihnen jetzt genannt habe, beispielsweise bei diesem Praktikumsgutschein, wo Herr Siegmund sagt, findet er toll, wird er weitermachen, hat die AfD niemals zugestimmt im Landtag. Die hätten immer sagen können, ja, wenn es um Haushalt geht, um Mittel, an der Stelle, das finden wir gut, wollen wir bitte separat abstimmen, stimmen wir dazu. Haben die nie gemacht. Die haben es immer abgelehnt. Ich habe jetzt einen Fall aus dem Burgenlandkreis im Süden Sachsen-Anhalts. Da ging es darum, die haben eine Schulform, jetzt bauen die dort auf, an einem Campus, wo du von der Förderschule über verschiedene andere Schulformen bis zur Berufsschule alles hast. Die AfD vor Ort sagt, wir finden das gut, wir unterstützen das. Und dann gab es zur Abstimmung im Kreistag und auf einmal kriegen die einen Anruf aus Magdeburg, wo es heißt, nee, stimmt mal bitte nicht zu, würde gerade nicht zu uns passen. Alles protokolliert. Das ist die AfD, die schreiben ganz viel auf und machen am Ende nichts und können es auch nicht umsetzen. Und diese Thematiken, die ziehen sich ja komplett durch. Die haben inhaltlich überhaupt keine Idee für unser Bundesland.
Frau Rennefanz, Sie wollten gerade.
Ja, also die können halt natürlich das Blaue vom Himmel versprechen.
Ist ja auch die Parteifarbe.
Genau. Und sie sind halt eben nicht seit 24 Jahren in der Regierung. Und die haben eben etwas, was die CDU nicht so hat. Die haben eben dieses unglaublich, die haben es geschafft, so eine Bewegung aufzubauen und so das Gefühl aufzunehmen, diese Verlusterfahrung. Sie haben das ja am Anfang zitiert, Eisenkinder, diese Massenarbeitslosigkeit in den 90er Jahren.
Ne? Ja.
Genau, das ist ja nicht nur meine Geschichte, das ist ja die Geschichte der ganzen
Deswegen
Ostländer.
Deswegen ist das ja so ein gutes Buch.
Im Prinzip und so ein Industrieland, also so ein Stolz der DDR, Magdeburg, Maschinenbau, Chemie. Also war wirklich ja ganz, ganz wichtig. Und dieser Niedergang, ne, das steckt natürlich, also dieser Frust und die Abwanderung, das steckt natürlich in den Leuten drin. Das war schon da, bevor die AfD kam. Und die AfD hat es wie viele populistische Bewegungen eben geschafft, diesen Frust, diese Verlustgefühle so aufzunehmen und in so Stolz so umzuwandeln. Mhm. Und ich weiß gar nicht, deshalb ist so das Gefühl auf deren Seite. Und die sagen, wir machen alles anders, wir machen alles neu. Und erst wenn man dann merken wird, dass die auch nur mit Wasser kochen, aber im Moment, dann wird es womöglich eine Niederlage und Enttäuschung geben.
Ja.
Aber im Moment hat halt die AfD diese Bewegung und diese Welle so auf ihrer Seite. Und ich glaube, diese einzelnen Punkte, die helfen. Also man kommt damit zu einzelnen.
Geht es um eine Emotion in Wahrheit?
Es geht sehr stark um Emotionen, um, wie gesagt, Verlustgefühle. Mhm. Ja, und da dann mit so Fakten und wir schaffen das schon. Man kommt nicht so, ich weiß nicht, Sie sind ja unterwegs, aber ich habe schon auch das Gefühl, dass man
Herr
da gar nicht
mit dem
so
Fahrrad
gegen,
unterwegs.
Dagegen ankommt, ja.
Herr Greive.
Ich würde dem wirklich auch zustimmen. Was mir so ein bisschen fehlt, ist so eine richtig positive Zukunftserzählung von Ihnen für das Land. Also Sie kämpfen einfach mit wahnsinnigen strukturellen Problemen. Da können Sie doch teilweise nichts führen. Natürlich nicht für die demografischen Probleme, dass Sie nicht so Cluster haben, wie Sie andere Bundesländer haben, wie Sachsen es auch haben soll oder Thüringen zum Beispiel zum Teil auch. Dafür können Sie nichts. Aber was ist so wirklich das Zukunftsnarrativ? Also Sie haben ja das Problem, dass Sie relativ viele Industrien in Ihrem Bundesland haben, mit Chemie, mit Automobilzulieferern, mit Elektrotechnik, die stark in der Krise stecken. Und das hat nicht nur mit Deutschland, mit der jetzigen Krise zu tun, sondern die werden auch in Zukunft weiter in der Krise stecken, weil zum Beispiel der Wettbewerb aus China sehr, sehr stark zunehmen wird. Das heißt, Sie werden mit wahnsinnigen weiteren Problemen zu kämpfen haben wirtschaftlich. Und eigentlich müsste sich Sachsen-Anhalt so ein bisschen neu erfinden.
Ja. Machen wir gerade.
Das versuchen Sie gerade mit Pharma. Das billige ich Ihnen gerne zu. Da ist ein Punkt. Da gehen Sie nach,
Zukunftserzählung. Positiv.
Genau, da gehen Sie nach vorne. Aber das Pharma allein wird nicht reichen. Also es fehlt wirklich Innovationskraft, wenn man sich anguckt. Es gibt quasi nirgendwo so wenig Neugründungen wie in Sachsen-Anhalt. Echte Start-ups machen 0,2% der Neugründungen aus. Das ist total, also für die Zukunft verheerend, und Sie müssten eigentlich versuchen, sehr stark auf Technologie, Innovation zu setzen. Was heißt das konkret? Sie haben ja jetzt auch zum Beispiel bei der Universität Halle so einen Exzellenzcluster gewonnen. Genau. Das ist ein großer Erfolg. Und da müssten Sie ansetzen.
Aber genau das machen wir ja. Also ein Beispiel. Als ich Wirtschaftsminister wurde, habe ich mich entschieden, genau in Halle, dort an dem Weinberg-Campus, knapp 100 Millionen Euro, ist die größte Investition, die wir als Land machen in dem Bereich, in den Start-up-Bereich zu investieren. Wir schaffen da Rahmenbedingungen, die es sonst in Deutschland so in der Form nicht geben wird. Für den Bereich wiederum Pharma im Wesentlichen. Wir haben insgesamt 700 Unternehmen im Pharma-Bereich, einige große, viele kleine, auch einige Start-ups dabei. Das ist ein Bestandteil der Zukunft. Das haben wir jetzt auch gemeinsam mit der Landes- vielleicht noch einen Satz dazu. Ja. Natürlich haben wir Herausforderungen. Automobilindustrie, wo ich als Ingenieur herkomme, die hat Riesenherausforderungen. Das müssen wir am Ende des Tages auch akzeptieren. Aber es heißt nicht, dass wir da alles, dass wir die Unternehmen aufgeben. Chemieindustrie, wir sind eines der Top-Chemieländer Europas. Die Rahmenbedingungen schwierig, aber die Produkte, die wir fertigen, die werden auch in der Zukunft gebraucht. Das heißt, Sachsen-Anhalt ist kein Untergangsland. Das will die AfD. Das macht die AfD. Die redet das gesamte Land schlecht. Und wenn wir mal anschauen, ich bin genauso aufgewachsen.
Dafür hat der Simon ganz schön gute Laune. Dafür
naja, natürlich hat er gute Laune, weil er der Meinung ist, wenn man alles schlecht redet. Aber wie will man denn ein Land regieren, wenn man alles schlecht redet? Wenn man alles, was wir aufgebaut haben, was die Menschen aufgebaut haben, in Frage stellt? Das kann man auch nicht machen. Und heute sieht es 2026 in diesem Land doch schon ganz anders aus als noch vor 20 oder 30 Jahren.
Naja, also wenn man die wirtschaftlichen Kennzahlen anschaut, Bruttoinlandsprodukt, das BIP,
wie definitiv,
das...
Definitiv, aber schauen Sie sich doch mal die...
Gewachsen ist so
gucken Sie
gut,
mal, das wichtigste
nicht.
Versprechen. Grabe,
können Sie ja mal kurz vortragen, wie die Zahlen, Wirtschaftswachstum, Sachsen-Anhalt
genau, also Wirtschaftswachstum,
ist? Das ist nicht schön.
Genau, in den letzten 20 Jahren Wirtschaftswachstum waren es unterm Strich insgesamt nur 6%. Damit liegt Sachsen-Anhalt gemeinsam mit dem Saarland wieder im Bundesländervergleich auf dem letzten Platz. Sachsen-Anhalt ist sogar das einzige Bundesland, in dem es zwischen 2005 und 2024 keinen Beschäftigungsaufwuchs gab. Also selbst in dem sehr, sehr großen Wirtschaftsboom des vergangenen Jahrzehnts gab es keinen Beschäftigungsaufbau.
Da wir aber das auch heißt, Menschen verloren haben.
Das ja, klar,
wir, auch. Also wir sind von 2,9 Millionen auf 2,2 Millionen Menschen geschrumpft.
Genau, das wollte ich gerade sagen. Ja. Also auch der Rückgang der Arbeitslosenquote, das lag ja mal 1 bei 20% zu der Tausendwende.
Heute sind bei 8.
Genau, aber der ist ausschließlich der demografischen Entwicklung geschuldet. Das hat nichts mit innerer Stärke zu tun der Wirtschaft in Sachsen-Anhalt. Das ist das große Problem.
Aber wo wir gestartet sind, wir sind da gestartet in Regionen, wo 50% arbeitslos waren. Wir sind doch noch mit einem Minus gestartet. Da waren andere Regionen Ostdeutschlands schon viel besser dran, als wir 1989 die Wende hatten. Und das alles aufzuholen, das jetzt alles so in Frage zu stellen, wie es die AfD macht, das ist nicht das Sachsen-Anhalt, was ich sehe. Die Herausforderung sehe ich auch. Aber es ist nicht so, dass wir nicht weiter auch mal vorschauen können.
Aber so einfach können Sie es sich auch nicht machen.
Mache ich ja auch nicht.
Sie können nicht sagen, das ist jetzt alles irgendwie die AfD und ein mieses Narrativ.
Nein, stopp,
und so weiter.
Aber ich sag mal,
dass die Chemieindustrie in Ihrem Land, die ist ja wahnsinnig wichtig, ne? Die ist existenziell für Sachsen-Anhalt. Wie viele Jobs hängen da dran?
Naja, ich sag mal, das sind schon 20.000 bis 30.000 Jobs direkt und indirekt, wahrscheinlich aber mehr, weil du kannst es nicht genau rechnen, pro Job in der Chemieindustrie hast du 4 bis 5 nochmal drumherum.
Das,
und das Zweite, was dazu kommt, Chemieindustrie zahlt auch andere Gehälter als der Durchschnitt in Sachsen-Anhalt.
Das ist die Oberschicht.
So, das ist die Oberschicht. Das Mediangehalt in Sachsen-Anhalt sind 3.400 Euro. So. In der Chemieindustrie ist es weit mehr. Und deswegen ist die Chemieindustrie ja wichtig. Und unsere Produkte sind auch gut.
So, aber die haben eine Auslastung, nur eine Zahl, weil sonst erschlagen wir die Leute hier mit Zahlen. Aber die Zahl ist tatsächlich interessant. Ich glaube, die Auslastung aktuell bei Ihnen in der Chemieindustrie, in diesem berühmten Chemiedreieck, ist bei knapp 75%.
Ja.
Das ist zu wenig. Das funktioniert nicht, um profitabel zu arbeiten.
Aber wir kriegen
und die Tatsache, dass diese Leute nicht mehr wettbewerbsfähig sind, das hat was mit Politik zu tun.
Ja,
das hat was mit hohen Energiepreisen zu tun.
Ja, genau.
Das hat was mit unglaublich hohen Lohnnebenkosten zu tun. Das hat damit zu tun, dass in kaum einem Land der Welt Strom und Arbeit so teuer ist wie in Deutschland. Und dass das so ist, hat ganz viel mit Politik zu tun. Definitiv. Das kann man nicht einfach der AfD in die Schuhe schieben.
Nein, das mache ich auch gar nicht.
Ich will nur sagen, das ist
aber das mache ich, Herr Lanz, das habe ich nicht gemacht. Ich will Ihnen ein Beispiel nennen.
Aber wenn Sie sagen, wir versprechen Das ist so ungefähr haben Sie es gesagt, dass in dieser Chemieindustrie, die so existenziell ist, und das interessiert die Leute sehr, ne? Wir kümmern uns darum und da geht kein Job verloren. Können Sie das Versprechen wirklich einlösen?
Dass kein Job verloren geht, habe ich nicht gesagt, aber dass wir die Jobs erhalten wollen. Ich will Ihnen ein Beispiel nennen.
Ja, aber Jobs erhalten oder kein Job verloren?
Ich will Jobs erhalten. Wir haben ja auch weitere Investitionen. Wir haben gerade die größte Investition im Bereich Bioökonomie, Chemieindustrie ist das, 1,3 Milliarden in Leuna im Chemiepark. Und wir werden auch weiter investieren. Ich war jetzt vor kurzem in Prag, da ist der Agrofair-Konzern, dem gehört Piesteritz als Chemiepark. Wir haben Rahmenbedingungen verändert und die haben gesagt, okay, Herr Schulze, wir vertrauen Ihnen. Wir investieren jetzt wieder 120 Millionen Euro in diesen Standort. Vor einigen Monaten oder vielleicht nur vor einem Jahr hieß es noch, vielleicht gehen die komplett weg. Das heißt, das Vertrauen, was man hat, wenn man persönlich nicht nur mit denen spricht, sondern wenn man auch zeigt, vielleicht bitte noch zum Schluss sagen, das Thema war die Gasspeicherumlage, wo wir gesagt haben, wir kümmern uns darum, dass die wegkommt. Wir haben es geschafft. Ja, und seitdem wird da auch wieder investiert. Das heißt, Schritt für Schritt kommen wir da auch voran. Und das ist ein Punkt, das ist nicht einfach. Aber das ist immer noch einfach, noch besser so zu machen, als zu sagen, wir versprechen alles und wir können es am Ende gar nicht halten.
Ja, inwieweit ist Berliner Politik an dem Punkt ein echter Hemmschuh? Sie haben neulich so sinngemäß gesagt, da wird viel komisches Zeug erzählt und mir gefällt das auch nicht.
Ist ja richtig. Also ich sag mal, ich bin dafür da, dass ich Sachsen-Anhalts-Themen in Berlin durchsetze und nicht, dass ich Berliner Themen in Sachsen-Anhalt durchsetze.
Das heißt, wie sehr schadet Ihnen Friedrich Merz?
Friedrich Merz nicht direkt, sondern es geht einfach darum.
Gut, aber indirekt, seine Politik.
Nein, mich ärgert
der Kanzler. Entschuldigung, Ihre Partei.
Ja, ich würde es gerne sagen dürfen. Mich ärgert es, wenn eine Bundesregierung am Ende mehr streitet, als sie zu Konsens findet. Und deswegen war die letzte Woche echt wichtig, weil es da mal wieder gezeigt hat, wenn man wirklich will, kriegt man auch Ergebnisse. Aber was in den Monaten davor war, das war halt nicht immer gut. Und das hilft uns auch nicht. Nicht in den Bundesländern,
sondern
in
Sachsen-Anhalt. Sie finden, können wir vielleicht mal ein Thema uns rausgreifen, Steuerreform. Das finden Sie gut?
Ich finde es ganz wichtig, dass man jetzt mal gemeinsam was auf den Tisch gelegt hat. Das ist ja noch kein Gesetz, was jetzt gemacht ist. Und wir werden über einzelne Punkte mit Sicherheit auch noch im Detail sprechen. Auch die Bundesländer sind ja davon betroffen.
Aber was bringt diese Steuerreform Bürgern in Sachsen-Anhalt, Herr Schulze?
Ja, das kommt ein bisschen darauf an, was man jetzt betrachtet. Das ist nicht die Summe, die vielleicht mal angedacht war von mehreren 100 Euro. Das kommt immer auf den Einzelnen an. Mir ist aber was ganz anderes wichtig. Es geht ja nicht um die Steuern. Mir geht es erstmal darum, dass wir bei den Lohnnebenkosten im Sozialbereich, dass es das nicht unendlich steigt, weil in Sachsen-Anhalt sind die Gehälter nicht so hoch. Und wenn du ein Gehalt hast, so bis 50.000, 60.000 Euro, dann ist nicht die Steuer das Problem, sondern das sind die Kosten für die Pflege, für Soziales, das sind die.
Und die aber die gehen doch weiter nach oben.
Nein, und da hat ja Nina Wagen jetzt was vorgelegt. Wir haben jetzt die Abstimmung auch dazu am Freitag im Bundesrat. Dass da endlich mal was auf den Tisch kommt, war doch wichtig. Und das ist das, was ich positiv finde. Ich sage nicht, dass ich alles unterstütze, was jetzt aus Berlin kommt, aber das ist ein gutes Signal erstmal gewesen.
Glauben Sie wirklich, das ist sozusagen der Rückenwind, den dieses Land jetzt wirklich braucht? Die große Reform.
Nochmal, Herr Lanz, es ist wichtig, dass wir überhaupt vorankommen. Wir haben doch Monate
erlebt. Aber kommen wir denn
voran? Ja, ich bin sicher, dass wir damit vorankommen.
Steuerreform. Können wir einmal zum Thema Steuerreform
mal kommen?
Es geht doch um eine simple Frage, Herr Schulze. Sie sind doch der ehemalige Wirtschaftsminister. Ja. Es muss doch klar sein, dass es sich lohnt zu arbeiten.
Ja, selbstverständlich.
Ja, das sagen Sie so. Ja, so. Offenbar ist das nicht so klar. Wenn ich mir diese Steuerreform angucke, Herr Greive, lösen Sie bitte. Würden Sie sagen, das ist etwas, das dazu führt, dass Leute tatsächlich mehr netto vom Brutto in der Tasche haben?
Das Gegenteil ist der Fall. Also diese Steuerreform verdient den Namen Steuerreform nicht. Deswegen würde ich den Begriff auch gar nicht mehr in den Mund nehmen.
Sie verweigern das Wort Steuerreform.
Ja, es ist keine. Die Bundesregierung macht sogar noch weniger als alle Vorgängerregierungen in den vergangenen 10 Jahren. Das muss man sich mal vor Augen führen. Also in den vergangenen 10 Jahren hat jede Bundesregierung, es sind so automatisch anfallende Steuererhöhungen jedes Jahr, die der Inflation geschuldet sind, die wurden jedes Jahr ausgeglichen. Nicht mal das macht die Bundesregierung. Diese Steuerbeschlüsse sind so klein, dass nicht mal das ausgeglichen wird. Und Sie haben es ja angesprochen, das große Versprechen war, untere und mittlere Einkommen werden um mehrere hundert Euro entlastet. Frau Baas hat mal von 500 Euro ganz konkret gesprochen. Ein Single, der 30.000 Euro verdient, hat durch diese Reform 156 Euro mehr in der Tasche. Über das ganze Jahr gerechnet. Das sind 13 Euro im Monat.
Dann steigen dazu die Sozialabgaben?
Genau.
Wie viel hat er dann wirklich mehr in der Tasche?
Wenn man die Rentenreform oder die Rentenbeiträge gegenrechnet, die 2028 steigen, sind es noch 11. Wer 50.000 Euro hat, hat schon 47 Euro weniger in der Tasche. Und auf diese 640 oder diese mehreren 100 Euro, das ist vor allem für Sachsen-Anhalt sehr interessant, diese 640 Euro mehr für Familien, die Kanzler Friedrich Friedrich Merz und Vizekanzler Lars Klingbeil ja überall ins Schaufenster stellen. Die treten so ein, das stimmt. Aber die sind größtenteils dem höheren Kindergeld geschuldet. Und das hätte sowieso steigen müssen. Also man macht sowieso nur das, was sowieso gekommen wäre. Und wenn wir uns jetzt mal Sachsen-Anhalt angucken, 75% der Haushalte sind entweder alleinstehend, Singles, oder es gibt dort keine Kinder. Das heißt, bei 75% der Haushalte in Ihrem Bundesland kommen diese großen Entlastungen von 640 Euro, da kommen die gar nicht an. Die haben all diese kleinen Entlastungen. Und deswegen bin ich mir nicht so sicher, ob dieses Reformpaket bei der Wahl in Sachsen-Anhalt wirklich positiv
gesehen
wird.
Das habe ich auch nicht gesagt. Ich habe gesagt, es ist mir...
Also Sie finden es auch nicht gut?
Wir müssen es doch erstmal am Ende final auch beschließen. Sie haben das jetzt berechnet.
Aber wenn, das ist ja das, was jetzt...
Ja, aber warten Sie, ich will noch mal, dass ich jetzt nicht falsch verstanden werde. Mir war eines wichtig, dass wir in Berlin was auf den Tisch kriegen, wo erstmal die Bundesregierung sagt, darauf haben wir uns geeinigt. Das sind Vorschläge, die jetzt besprochen werden, die jetzt auch beschlossen werden müssen. Das ist noch nicht ein Beschluss gefasst und ich bin ziemlich sicher, dass das ein oder andere noch geändert
wird. Glauben Sie, das wird mehr?
Das weiß ich nicht. Ich glaube nicht, dass Man sollte im Zweifelsfall nicht Dinge versprechen, die man am Ende nicht einhält.
Finde ich gut, dass Sie das so sagen.
Sage ich auch, stehe ich auch zu. Ist mein Motto.
Deswegen meine ich doch. Ist das diese Verkaufe von Politik an dem Punkt? Ne? Also Herr Greiber hat es gerade vorgetragen. Was ja die ganze Zeit ins Schaufenster gestellt wird, ist Folgendes: Eltern, beide arbeiten, haben zwei Kinder. Wir unterstellen, einer verdient 30.000, der andere verdient vielleicht 50.000 Euro. Wir müssen das mal angesehen, dann ist die Entlastung ungefähr bei 600 Euro. Wenn man diese gestiegenen Sozialabgaben noch dazu rechnet oder obendrauf rechnet, abzieht eigentlich, sind wir bei gerade mal 300 Euro.
Ja, das widerspricht
im Jahr.
Genau, und das widerspricht auch ein bisschen dem
Wahlprogramm. Nur ganz kurz, um das nochmal klar zu sagen. Wenn du Single bist, Durchschnittsgehalt in Sachsen-Anhalt 3.400 Euro. Dann ist die Steuerersparnis 170 Euro im Jahr. Dann aber schlagen die gestiegenen Sozialabgaben zu und es bleiben, Achtung, 60 Euro. Das kann man doch nicht den Wählern als großen Wurf verkaufen und als die große Entlastung und dann sich so hinstellen und sagen, wer das kritisiert, wegtreten bitte.
Also nochmal, Sie haben mich ja anfangs der Sendung ein bisschen kritisiert, als ich gesagt habe, mein Ziel ist erstmal, dass wir den Status quo bei den Kindergärten beispielsweise halten. Wo sagt dann, Sie müssen doch viel mehr zusagen und Punkte machen. Das Wichtige ist, man darf nicht Dinge versprechen, die man am Ende nicht einhalten kann.
Das ist Punkt eins. Finde ich gut,
Punkt eins. Punkt zwei ist, das sage ich ja auch wenn das vielleicht nicht jedem gefällt, mir als Ministerpräsident ist es erstmal wichtig, dass ich die Jobs in Sachsen-Anhalt erhalte. Dass ich alles dafür tue, dass die Menschen in Arbeit sind. Und ich sage es ganz offen, den Menschen, denen ich da manchmal entgegentrete, denen ist es fast egal, ob sie irgendwo 100 oder 200 Euro durch eine Steuerreform im Jahr mehr haben. Die sagen, ich brauche meinen Job. Das ist wichtig, weil die haben gar nichts von dieser Reform, wenn sie keinen Job mehr haben. Das ist das, wofür ich kämpfe. Und deswegen rechne ich jetzt nicht hier 100 Euro mehr oder weniger. Am Ende des Tages müssen wir in Deutschland und gerade in den Industrieländern...
Das hängt ja miteinander zusammen.
Ja, natürlich hängt es, aber wenn du gar keinen Job hast, dann ist eine Steuerreform erst recht nichts.
Aber Steuerreform, große Strukturreform, Sozialabgaben, Arbeit günstiger machen, versetzt ihre Chemieindustrie in die Lage, deutlich wettbewerbsfähiger zu sein. Das ist der ganz einfache Zusammenhang,
Frau Rennefanz. Ich habe mich schon noch ein bisschen gewundert, Herr Schulz, muss ich sagen, ich habe das nur auf Instagram gelesen, dass Sie gesagt haben, ja, dieses Reformpaket, alles prima, sollte man so machen. Weil im Prinzip, also ich muss sagen, das ist wirklich so ein Radikalisierungsprogramm für die arbeitende Mitte. Die Entlastungen, die versprochen sind, kommen nicht, weil das wird alles durch die höheren Sozialbeiträge weggehen. Das Arbeiten wird auch erstmal teurer durch die höheren Rentenbeiträge. Wohngeld, wovon auch viele in Sachsen-Anhalt, gerade Rentner mit einer kleinen Rente abhängen, um ein Drittel gekürzt. BAföG steigt nicht. Wir haben auch noch zusätzlich die höheren Tabak- und Alkohol- und womöglich Zuckersteuern. Das geht auch noch von diesem Plus hoch. Also ich sehe gar nicht, dass jetzt dass das jetzt auch das Wirtschaftsaufschwungsprogramm so ist. Und dann muss man doch sagen, wofür das alles? Darüber wird ja gerade nicht so richtig geredet, aber ein großer Teil, also diese ganzen Opfer, die wirklich arbeitenden Menschen bringen müssen, das ist wegen der Aufrüstung. Genau der wegen der Aufrüstung. Ja,
aber jetzt darf man wirklich nicht alles durcheinander. Ich will vielleicht kurz erklären, warum ich mich da so geäußert habe.
Ja, aber Frau Rennefant schon Punkt. Ne?
Ja, natürlich.
Also wenn man sich hinstellt und sagt, wir machen aus Deutschland die stärkste konventionelle Armee Europas.
Ja,
aber
jetzt sind wir ja gerade noch mal bei der Reform.
Und wir geben sehr, sehr viel Geld für Verteidigung aus.
Und wir machen keine Vermögensabgabe und keine Erbschaftssteuer.
Dann ist das ein Wohlstandsverlust, so schlicht und ergreifend muss man das sagen.
Für mich ist eines wichtig. Und da können Sie mir, denke ich, auch nicht unbedingt widersprechen. Wenn wir uns die nächsten Jahre angucken und wenn wir nichts ändern, dann werden wir im Rentenbereich und auch bei den ganzen Kosten für Pflege, Gesundheit, dann wird das exorbitant teurer werden. Und das heißt, mein Ziel, mein Wunsch war es erstmal, dass wir da keine weiteren massiven Anstiege haben. Weil das wird bei uns in Sachsen-Anhalt viel mehr gesehen als beispielsweise in Baden-Württemberg oder in Bayern, wo halt ganz andere Gehälter im Durchschnitt gezahlt werden. Deswegen, mir geht es ja am Ende um die Jobs, gerade im mittleren Bereich.
Aber
deswegen habe ich mich da auch positiv zu geäußert. Ich habe nicht gesagt, dass ich alles gut
finde. Herr
Schulze,
nimmst du mal eine Frage. Sie haben ja ein Thema Chemie und wenn Sie sagen, Jobs liegen Ihnen so am Herzen und das glaube ich Ihnen sofort, das ist ja Ihre Aufgabe.
800.000 in Sachsen-Anhalt.
So, Chemie leidet unter hohen Energiepreisen. Sie haben neulich einen Vorschlag gemacht und haben gesagt, wir müssen sozusagen diese Stromkreisläufe trennen. Wir müssen dafür sorgen, dass Menschen in Sachsen-Anhalt weniger für Strom bezahlen. Richtig. Auch die Betriebe weniger für Strom.
Netzentgelte beispielsweise.
Netzentgelte beispielsweise, so. Haben Sie schon mit Cem Özdemir und mit Markus Söder telefoniert?
Ja, die haben mit Sicherheit eine andere Meinung dazu, die kenne ich auch. So, das heißt aber
die werden das niemals mitmachen.
Ja, aber das wäre aber eine Möglichkeit. Gerade da, wo die Strompreise teurer sind, die sind bei uns deshalb teurer, weil wir halt viel erneuerbare Energien haben, die wir ja brauchen in Deutschland. Aber es kann halt nicht sein, dass die Menschen in Sachsen-Anhalt dafür mehr bezahlen als beispielsweise die Menschen in Bayern. Und deswegen habe ich das auch vorgeschlagen. Es gibt aber noch ein anderes Thema.
Hat das Aussicht auf Erfolg? Also das vorzuschlagen ist ja eine Sache.
Ja, aber ich bin ja nicht alleine dabei. Ich sag mal, es gibt ja andere Bundesländer, die das ähnlich sehen. Und nur weil es von vornherein vielleicht Gegenwind gibt, etwas nicht vorzutragen, dann wäre ich ein schlechter Ministerpräsident. Ich kämpfe für Sachsen-Anhalt und nicht für Bayern oder nicht für andere Bundesländer. Ich will Ihnen aber ein anderes Beispiel nennen, wo wir schon relativ schnell Möglichkeiten hätten. Das ist das ETS-System. Das sind also die Zertifikatskosten. Ich habe das mit Ursula von der Leyen kürzlich besprochen. Wir haben bei uns ein Kohlekraftwerk. Dieses Kohlekraftwerk hat zeitweise 75% seiner Kosten ausschließlich deshalb, weil die Zertifikate so teurer geworden sind.
Also wir reden über den Emissionshandel, CO2-Handel.
Weil es mittlerweile ein Spekulationsmarkt ist. Da könnten wir relativ schnell rangehen und könnten auch die Nebenkosten entsprechend senken. Das würde auch der gesamten Industrie helfen. Das wäre kein Riesenproblem. Das sind Themen, die muss man doch anbringen, wenn man sie vor Ort hat. Also was wäre ich denn für ein Ministerpräsident, wenn ich nicht mit diesen Themen auch dorthin gehe, wo sie besprochen werden, nämlich nach Berlin und nach Brüssel?
Okay, wir sind leider schon am Ende der Zeit. Ich muss aber eine Frage noch unbedingt stellen, Herr Schulze. Wenn es ganz knapp wird, würden Sie sich wählen lassen zum Ministerpräsidenten, wenn dafür Stimmen von der Linkspartei oder auch von der AfD nötig wären?
Also ich bin ziemlich sicher, wenn es zu einer solchen Situation kommen würde, dass es aus der Mitte keine Mehrheit gibt, dann wird es wahrscheinlich über einen längeren Zeitraum erstmal keine Wahl des Ministerpräsidenten in Sachsen-Anhalt geben, weil ich werde mich nicht abhängig machen von der AfD und auch nicht von der Linkspartei.
Was heißt das? Würden Sie sich von denen wählen lassen unter Umständen?
Ich bin ziemlich
ja
sicher,
oder nein?
Nein, ich bin sicher, es würde erstmal gar keine Wahl geben.
Ja, die Frage ist einfach, würden Sie sich wählen lassen, ja oder nein?
Ich werde nicht zur AfD und nicht zur Linkspartei gehen und um Stimmen bitten. Nein, nicht.
Darum geht es ja nicht. Würden Sie sich...
Es würde keine Wahl geben, Herr Lanz. Es würde dann, wenn es...
Warum nicht?
Weil es in Sachsen-Anhalt nicht vorgeschrieben ist, wenn man sich nicht einigen kann, dass es eine Wahl zum Ministerpräsidenten geben muss. Es gibt eine Vorgabe, dass wir innerhalb von 30 Tagen den Landtag konstituieren
müssen. Aber Ihre Haltung wird mich interessieren.
Meine Haltung ist, dass ich nicht zur Linkspartei laufe und auch nicht zur AfD und die um Stimmen.
Es geht nicht darum, ob Sie zu denen laufen, es geht darum, was passiert, wenn die unter Umständen zu Ihnen laufen.
Das glaube ich nicht, dass die das machen. Und es ist auch eine Spekulation. Jetzt lassen wir doch erstmal die Wähler am 6. September
wählen. Die Linkspartei würde das machen.
Ja, wir gucken erstmal, was am 6. September was
würden die Wähler entscheiden. Würden Sie das tolerieren?
Ich habe nicht vor, jetzt mich mit solchen Themen zu beschäftigen und ich glaube nicht. Also ich werde mich nicht abhängig machen von den Linken oder von der AfD, definitiv nicht. Das ist meine persönliche Haltung, unabhängig davon, ob ich jetzt Ministerpräsident bin oder nicht. Und das wird auch mit Sicherheit nach dem 6. September dann hoffentlich keine Rolle spielen, weil wir jetzt die Möglichkeit haben, einen Wahlkampf zu führen.
Also Sie holen jetzt noch mal ein bisschen auf. Die SPD kommt rein. Und es hängt jetzt an der Linkspartei.
Es könnte ja auch sein, dass die FDP und die Grünen reinkommen. Ich bin ziemlich sicher, dass wenn man seine Stimme nicht verschenken will und eine starke auch Gegenpol zur AfD haben will, dann muss man die CDU wählen.
Sie brauchen die Linkspartei so oder so. Das wissen Sie doch ganz genau.
Ja, das weiß ich nicht ganz genau, weil ich das Ergebnis auch noch nicht genau. Aber eins sage ich
Ihnen
auch.
Ich alle hier in dem Raum außer Sie da offensichtlich, aber das glaube ich Ihnen natürlich nicht.
Ich werde mich nicht abhängig machen von ganz links oder ganz rechts.
Frau Rennefanz, das ist eine interessante Aussage hier, ne?
Naja, ich habe jetzt nichts anderes erwartet. Also Herr Schulze ist vor der Wahl, er muss um jede Stimme kämpfen.
Das verstehe
Er will auch keinen Ärger mit seinen westdeutschen Parteifreunden. Lassen Sie mich bitte ausreden. Ja. Wir haben ja Präzedenzfälle in Thüringen und in Sachsen. Also die CDU Thüringen hat eine linke Regierung toleriert. Jetzt ist es umgekehrt. Es gibt eine Zusammenarbeit. Es gibt kein, also er sagt ja immer, es wird keinen Minister, keinen linken Minister und keinen AfD-Minister geben.
In meinem Kabinett
ist eine interessante Formulierung, weil Minister braucht man vielleicht nicht, um dann doch Projekte zusammenzumachen. Sie haben in der Legislaturperiode jetzt schon mehrere Sachen auch mit der Linkspartei immer mal wieder gemacht, ein Gedenkstättenkonzept und eine Verfassungsänderung. Also dieser Unvereinbarkeitsbeschluss, der steht natürlich.
Offiziell?
Offiziell, aber
unterhalb
der Flughöhe. Und das ist auch vernünftig, weil die Linkspartei ist für die CDU längst nicht so gefährlich wie die AfD, muss man sagen. Die AfD will die CDU zerstören, die Linke nicht.
Sehen Sie auch so?
Also ich habe mir wenn man sich die letzten Wochen der AfD anschaut, dieses Bild mit dem Hitlergruß, ja, wo drüber gelächelt wird und gesagt wird, das war ja nur ein Spaß vom Parteivorsitzenden der AfD. Reichert, ne? Die Partei, können Sie gerne noch mal einblenden, dieses Bild vom Parteichef der AfD Sachsen-Anhalt. Daneben steht Herr Tillschneider lächelnd, grinsend. Wenn ich mir vorstelle, dass diese Menschen in irgendeiner Form eine Verantwortung hätten, also von mir kann keiner abverlangen, dass ich mich mit diesen Menschen an einen Tisch setze. Ich werde das definitiv nicht machen.
Okay. Also, spannende Wahl, ne? Die da vor uns liegt. Sagen etwas, was dazu führen wird, dass danach die politische Landschaft
Bewegung drin. Also,
Deutschland eine andere ist.
Ja.
Danke Ihnen allen ganz herzlich.
Dankeschön.
Jetzt die Kollegen vom Heute-Journal-Update und wir sind morgen wieder für Sie da. Bis dahin, Dankeschön. Tschüss.